Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, Wimbledon ist vorbei. Grand Slam Nummer 3 des Jahres ist gespielt und wir blicken in die zweite Jahreshälfte erwartungsvoll, weil wir sicher sind, dass wir noch viele interessante Geschichten auch rund um die Topspieler erleben werden in diesem Jahr. Trotzdem ist, glaube ich, bei den meisten erstmal ein bisschen Durchatmen angesagt. Das ist, wenn man es mal ganz genau nimmt, auch auf den Touren so, obwohl dann doch relativ viele Turniere stattfinden. Ja, und auch einmal kräftig am Durchatmen ist Henrike. Hallo, Henrike.
Ja, hi, sehr am Durchatmen. Nicht so sehr wegen Tennis, wobei auch so ein bisschen, aber auch weil Beruf und viel los. Aber grundsätzlich finde ich es doch gut, dass nach diesem großen Knall Wimbledon jetzt doch mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Zumindest für einen Moment. Die Tour schläft ja nie so ganz.
Nee, das ist richtig. Ich habe es gerade schon erwähnt. Also es geht natürlich jetzt direkt in dieser Woche weiter. Und ja, da sind auch so Namen beziehungsweise Städte bei, wo ich mir immer so denke, das sind, glaube ich, auch so Sachen, die wirklich nur Tennisfans kennen. Also zum Beispiel Gstaad in der Schweiz, Borstad in Schweden, Umag vor allem, gut, beliebtes Urlaubsgebiet. Athen sollten so ein paar mehr Leute kennen. Jasi in Rumänien. Das sind jetzt noch mal alles so Sandplatzturniere bis auf Athen, da wird auf Hartplatz gespielt. Und Enrique, da sind wir halt auch so ein bisschen dann beim Thema. Man hat jetzt noch mal diese Umstellung von Rasen auf Sand, um dann aber eigentlich in 2 Wochen auf dem Hardcourt in Nordamerika weiterzumachen, wo es dann eigentlich auch erst wieder so richtig zur Sache geht. Das ist jedes Jahr so ein Thema, wo man ja vielleicht gerade auch deswegen diese Zeit noch mal mehr nutzt, um zu sagen, naja, jetzt atmen wir noch mal so ein bisschen durch, weil halt auch die Topspieler sich jetzt alle eine Pause gönnen.
Ja, das ist ja traditionell so, ne? Das hat ja irgendwie deswegen auch schon wieder seinen Charme, ne? So diese kleinen Gallier-Turniere, die so à la Asterix und Obelix sagen, dass sie irgendwie der großen Tour trotzen und halt trotzdem stattfinden. Wobei Athen bei den Damen ja noch relativ junges Turnier ist, zumindest was eine Wiederauflage angeht. Und dann, ja. Umag und Borstad sind ja sehr traditionell gestartet auch. Ja, sie weiß ich gar nicht, von wo die Lizenz übernommen haben. Ich glaube, das ist auch noch nicht so lang her. Dann gibt es ja Hamburg noch bei den Damen nächste Woche. Ja, Kleckerwerk, aber warum nicht?
Ja, es ist einerseits auch ganz schön, finde ich immer, weil ich habe es gerade gesagt, die Topspieler gönnen sich jetzt natürlich auch eine Pause, bereiten sich viel lieber natürlich direkt dann auf den Hardcourt Swing in den USA und Kanada vor, Richtung US Open. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass ja Spieler sich jetzt so in diesen Tagen im Mittelpunkt spielen, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen oder die wir teilweise vielleicht auch, ja, das klingt jetzt so unfair, aber ein bisschen vergessen haben eventuell. Denn ich nehme da mal in Gstaad einen Dominik Stricker, der lange verletzt war, der jetzt diese Woche in Gstaad ins Viertelfinale gekommen ist. Stan Wawrinka hatte dort seinen letzten Auftritt bei dem Turnier, wo er damals in der Schweiz als Schweizer das erste Mal auf ATP-Tour-Level gespielt hat. Und das sind natürlich, gerade wenn wir jetzt so Wawrinka nehmen und den Abschied, Dinge, ja, die natürlich jetzt eine viel größere Würdigung bekommen aus meiner Sicht, weil halt kein Sinner, kein Zverev, kein Alcaraz irgendwie die Show stellen kann.
Ja klar, das ist natürlich so, dass ne, wenn bestimmte Namen fehlen, der Fokus sich verschiebt, wobei ich befürchte, dass trotzdem genug Leute sagen werden, das gucke ich mir nicht an, eben weil die Leute nicht da sind. Aber ich weiß nicht, ob das WTA-Turnier in Athen sich irgendwie beschwert hat, ein Match Barbora Krejcikova gegen Qin Wenjiang zu haben. Also es ist nicht so, dass man da jetzt so gar nichts sieht oder nachher Tauson gegen Bejlek. Das ist zwar nicht die erste Riege, aber gerade für Leute, die drin sind im Thema, halt dann auch echt noch so Leckerbissen bieten kann. Ja, man muss es wollen, ne?
Ja, man muss es wollen. Also wir wollen es natürlich sowieso. Aber klar, also dass jetzt vielleicht der ein oder andere Tennisfan mal sagt, ich sitze jetzt nach 14 Tagen Wimbledon in dieser Woche mal nicht durchgehend vom Fernseher und schaue mir ein Match nach dem anderen an, den sei, glaube ich, verziehen. Ja, ich habe es gerade gesagt, die Topspieler gönnen sich eine Pause. Jannik Sinner zum Beispiel, der jetzt ein paar Tage in der Heimat verbringt, hat diese Woche auch genutzt, um nochmal im Krankenhaus vorbeizuschauen. Und da bekommt man, glaube ich, wenn man das so liest oder auch hört, erstmal leichte Schweißausbrüche, weil wir natürlich sofort an Paris denken und an, ja, sein, ich hätte fast gesagt, Leistungseinbruch, den er da hatte. Aber er hatte ja nun wirklich einfach körperlich starke Probleme. Und ja, er hat sich jetzt im Krankenhaus in Turin nochmal durchchecken lassen am Mittwoch. Es gab zumindest bisher nichts zu hören, was einen irgendwie Zweifel aufkommen lässt. Was ich aber in der Hinsicht dann ganz interessant fand, dass, ich glaube, über Sinners Management auch gleichzeitig gesagt wurde, dass das zum Beispiel gar nicht so unüblich ist, dass gerade die Topspieler nach so einem Grand Slam sich medizinisch einmal komplett durchchecken lassen, um einfach zu wissen, wo stehe ich körperlich. Und da habe ich nämlich noch gedacht, ich finde es verrückt, ja, wie sich so Wahrnehmung einfach verschiebt, weil das ist früher einfach immer passiert. Das wird ein Zverev wahrscheinlich sogar auch gemacht haben. Und da berichtet halt niemand drüber. Und gerade jetzt, weil Sinner natürlich diese körperlichen Probleme hatte, ist das plötzlich eine Meldung wert. Fand ich spannend, ja, wie sich da Wahrnehmung und dann natürlich auch einfach Relevanz verschieben kann, obwohl ein Sinner eigentlich alles so macht wie immer.
Ja, gut. Ne? Ja, er macht so alles wie immer. Und ich glaube auch, dass uns nach wie vor als Außenstehenden, natürlich qua der Tatsache, dass wir Außenstehende sind, aber auch qua der Tatsache, dass man vieles halt eben nicht so richtig mitbekommt, gar nicht wissen, was alles dazugehört, um ein Top-Sportler, eine Top-Sportlerin zu sein. Ich will das gar nicht auf Tennis beschränken. Ich glaube, dass Athleten und Athletinnen auf dem Level wahrscheinlich deutlich öfter einen Arzt sehen, als wir uns das vorstellen können. Nämlich genau deswegen, weil die A viele kleine Wehwehchen haben und ich glaube, auf dem Level deinen Körper auch fit zu halten, einfach auch sehr, sehr viel Kontrolle braucht durch eben Fachpersonal und das inkludiert einfach Ärzte. Und im Fall von Jannik Sinner ist natürlich die gesteigerte Aufmerksamkeit kommt natürlich auch nicht von ganz ungefähr. Er hatte nun mal diesen, ich sag's jetzt mal ein bisschen drastisch, physischen Zusammenbruch in Roland Garros. Und dass man da dann natürlich mal drauf schaut, auch nach so einer Belastung wie eben Wimbledon, was er denn so macht, halte ich jetzt durchaus für wahrscheinlich. Oder er hat unseren Podcast gehört letzte Woche, wo Tobi und ich ja mal Alexander Zverevs innere Stimme versucht haben zu antizipieren und uns dann gesagt haben, dass er sich wahrscheinlich darauf freut, dass es dann bei den US Open heiß und hohe Luftfeuchtigkeit haben wird, so dass er dann Jannik Sinner einen vor den Bug schießen kann. Vielleicht hat er dann auch gesagt, nee, wenn da die drei Pappnasen oder in diesem Falle zwei sagen, will ich das nicht. Nee, aber mal Spaß beiseite. Du hast schon recht, es ist natürlich eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Ich finde das auch interessant, wie dann der auf einmal wie so ein rohes Ei dann auch so ein bisschen betrachtet wird, ne? Irgendwie ganz, ganz spannend. Aber ja, es gehört zum Geschäft dazu und ich denke mal, es ist wahrscheinlich besser, jetzt einmal mehr nachzugucken als einmal zu wenig, weil es ist natürlich schon extrem, wenn jemand auf dem Top-Level dann unter den Bedingungen doch so einknickt. Ne? Das war ja nicht nur so ein bisschen weggerutscht, sondern da ist ja das ganze System einmal runter.
Ich hatte die Tage jetzt auch noch mal gelesen, fand ich auch einen spannenden Fakt zu Jannik Sinner, dass er bisher kein Match gewinnen konnte, was länger als 3 Stunden und 50 Minuten gedauert hat. Das war 9-mal der Fall und 9-mal hat er dann das Match auch verloren. Ja, natürlich bei der Spielzeit gerade ein Thema bei den Grand Slams, dass wir jetzt ein 4-Stunden-Match haben. Bei einem Masters-Turnier zum Beispiel, wo wir Best of Three spielen, ist eher unwahrscheinlich. Aber natürlich auch gerade im Zusammenhang mit dieser Diskussion irgendwie ein ganz spannender Fakt. Weiß ich gar nicht. Untermauert das jetzt einfach den Eindruck? Oder lassen wir uns da vielleicht auch ein bisschen, ja, davon blenden, dass er diese Probleme jetzt einfach in Paris hatte? Und hat vielleicht ganz andere Gründe als die Fitness.
Ja gut, man müsste jetzt mal einen Vergleich zu anderen ziehen, ne? Oder mal so einen Durchschnitt finden. Ist das sehr ungewöhnlich, in der Höhe die Matches abzugeben? Weil ich sag mal so, du wirst bei jedem Spieler, bei jeder Spielerin so eine Dauergrenze finden, wo man sagt, okay, längere Matches als diese hat er sie immer verloren, ne? Irgendwer wird immer diese Grenze haben. Du wirst immer ein längeres Match finden, wo jemand verloren hat und dann findest du davon vielleicht auch mal zwei oder drei und schmeißt die zusammen, weil es ist ja auch die Frage, wie viel länger waren denn die Matches, die über diese 3 Stunden 50 hinausgehen? Waren die dann alle 6 Stunden? War eins 3 Stunden 55? Verstehst du, was ich meine? Da muss man dann natürlich immer einmal gucken, wo ist die Datenlage? Und dann natürlich auch den Vergleich ranziehen, wie ist das bei anderen, um darüber eine Aussage treffen zu können, wie schlimm das ist. Also ich denke, bei einem Jannik Sinner kommt natürlich hinzu, dass das etwas ist, was nicht unbekannt ist. Ich glaube, auch unabhängig von der Zeit haben natürlich einige durchaus oder jemand, der den öfter spielen sieht, merkt schon, dass er nach hinten raus vielleicht schlapper wird. Das will ich gar nicht absprechen, aber es ist immer ein bisschen schwierig zu gucken, weil man kann die Grenze ja so ein bisschen willenlos ziehen. Ne? Ab wann ist ein Tennismatch jetzt wirklich richtig lang? Und es kann natürlich, wenn man es mal von der anderen Seite betrachtet, natürlich auch für seine extreme Effizienz stehen, dass er es eben schafft, seine Matches grundlegend sehr kurz zu halten, weil er hat ja in seinem Leben tendenziell sehr, sehr viele Matches gewonnen und sehr, sehr wenige verloren. Ne? Und wenn das dann die paar sind, die da drüber gehen, kann man ja auch überlegen, naja, vielleicht weiß er ja, dass er nach hinten raus schwach wird und deswegen schafft das halt, das Feld innerhalb dieser knapp 4 Stunden wegzubügeln. Aber natürlich, es ist eine interessante Spielerei. Wir hatten das vor ein paar Folgen, dass wir mal drüber gesprochen haben, dass man sich ja seine Statistik im Tennis immer gut selber schaffen kann, immer je detaillierter man wird. Und das ist vielleicht so ein Aspekt davon, der natürlich dadurch befeuert wird, dass er definitiv auch einen wahren Kern hat.
Vielleicht sollte er sich mal einen Tipp holen bei John Isner, weil bei dem lautet die Statistik, der hat alle seine Karrierematches gewonnen, die länger als 11 Stunden gedauert haben.
Ja, Wimbledon, eins oder zwei. Ich glaube, das andere war auch ziemlich lang, aber das
Das war
eine hat er auf
ziemlich
jeden
lang,
Fall
aber
gewonnen.
genau, nee, aber über 11 Stunden, das war 2010, ja,
Ja,
unerreicht.
das heißt
70 zu
dann,
68
Nicolas
Wimbledons.
Mahut hat alle seine Matches, die länger als 11 Stunden dauerten, verloren.
Ja, dieser Lappen.
Schwach. Ganz
Eine
schwach,
richtige
Herr Mahut.
Enttäuschung. Ja, er hatte auch immer Konditionsprobleme, deswegen hat er nachher auch mehr Doppel gespielt.
Ja. Und ich weiß noch, ich glaube, der, wenn ich mich richtig erinnere, war Mohamed Layani der Stuhlschiedsrichter. Ich meine, der arme Mann musste da ja auch dann die 11 Stunden da durchhalten. Natürlich nicht am Stück, aber ich stelle mir das auch anstrengend vor, da irgendwie, weiß ich nicht, 11 Stunden lang so ein Match anzugucken. Und gerade Isner ist ja nicht so der Typ, der jetzt auch das absolute Guckfeuerwerk da, naja, je nachdem, was für Tennis man mag, so das Guckfeuerwerk irgendwie
Ja,
abfeuert. Er feuert,
das
aber
stimmt.
halt nicht so viel.
Das stimmt durchaus, ja. Da war wenig Bewegung drin, um es mal so zusammenzufassen.
Ja,
Aber
das
trotzdem
trifft's ganz gut.
war es ja dann doch durchaus erfolgreich. Das muss man ihm erlassen.
Ja, für die Körpergröße war er schon erstaunlich agil dann doch.
Ja, das stimmt. Das war echt immer wieder überraschend. Und ja, Thema Agilität. Da können wir ja vielleicht jetzt den Sprung zum nächsten Thema machen. Ein Thema, was jetzt, glaube ich, in der internationalen Tennispresse gar nicht so sehr Beachtung fand. Es geht um Flavio Cobolli, der nach Wimbledon sich gedacht hat, ach Mensch, ich fühle mich nicht so richtig fit. mache jetzt vielleicht dann doch mal eher ein kleines Päuschen. Er ist ja im Viertelfinale in Wimbledon ausgeschieden am Mittwoch und hat dann anschließend abgesagt für Blau-Weiß Krefeld, zweite Tennis-Bundesliga, denn da ist er der Topspieler in diesem Jahr. Das ist sogar für ihn Comeback, denn er hat, ich meine, von 2019 bis 2021 schon mal auch für Krefeld gespielt. Und ja, der Verein hat gerade das natürlich massiv beworben. Also es war auch die Zusage von ihm, dass er kommt, dass er spielen wird für Krefeld und nicht einfach nur oben auf der Liste steht, um mit dem Namen so ein bisschen Werbung zu machen. Ja, und durch diese Absage hatte sich das Ganze dann halt erledigt. Und so gab es dann aus Krefeld, ja, ich würde mal sagen, etwas zerknirschte Stimmen zu hören von Vereins- und Fanseite, die gesagt haben, ja, schade, dass du jetzt nicht kommst, so ganz verstehen können wir es aber irgendwie nicht. Nun gab es dann in den letzten Tagen aber doch irgendwie eine Einigung, so fasse ich es jetzt mal zusammen, und es hieß dann auch von Krefelder Seite, ja, also jetzt am kommenden Wochenende, da wird Flavio bei uns aufschlagen, was das Ganze natürlich auch nochmal, ja, eigentlich hat sicher wirken lassen, war, dass Flavio Cobolli jetzt in Umag gespielt hat, auch am Mittwoch. Am gestrigen Donnerstag gab es dann aber, und ich glaube, von Krefelder Seite wurde 2, 3 Stunden vorher erst gepostet, ja, Flavio kommt auf jeden Fall. Macht euch alle bereit für Sonntag beim Heimspiel. Aus Kitzbühel gab es dann halt die Meldung, kurze Zeit später, Flavio Cobolli sagt für das Turnier in Kitzbühel ab. Und da gab es dann sogar auch von Veranstalterseite in Kitzbühel, ja, ich will jetzt nicht sagen Unverständnis, aber man hat sich schon, ich fasse es mal so zusammen, offensiv sehr traurig gezeigt, dass er nicht kommen wird. Alex Antonitsch, der Turnierdirektor, das kann ich sonst mal kurz vorlesen, hat gesagt, mit der Einschreibedeadline, die immer einige Wochen vor Turnierbeginn liegt, haben wir das Unsere getan, um ein attraktives Spielerfeld zusammenzustellen. Danach ist man als Veranstalter leider allzu oft nur noch Passagier. Welche Turniere die Spieler im Vorfeld bestreiten und wie sie ihre Kräfte einteilen, liegt nicht nur in unserer Hand. Als Turnierdirektor macht man sich fast schon Sorgen, wenn ein Spieler zuvor derart viel und erfolgreich spielt. Ja, nun gibt es aus Krefeld noch kein Statement dazu. Wir nehmen am Freitagabend auf, heute auswärts gespielt, hier in Köln, eigentlich bei dir vor der Tür, Enrique, in Marienburg. Da sollte Flavio sowieso nicht dabei sein. Wie es jetzt mit Sonntag aussieht, weiß man nicht, aber dass er jetzt natürlich für Kitzbühel absagt und stattdessen zweite Bundesliga spielt, ist eigentlich nicht zu erwarten. Nun ist die Frage, was halten wir denn jetzt eigentlich davon?
Ja, also erstens mal räumen wir das Ganze mal von hinten aus. Das Einfachste tatsächlich. Marienburg ist bei mir hier, der SC ist tatsächlich um die Ecke zu Fuß, so 15 Minuten. Mit dem Rad sind es vielleicht so, je nachdem, wie die Ampeln gehen, maximal 5. Ich hätte also vorbeifahren können, habe ich aber nicht, weil Flavio Cobolli war ja auch nicht dabei.
Ja.
Ansonsten tatsächlich, glaube ich, wäre ich mal gucken gegangen. Ich glaube, es können nicht viele Zweitligisten der deutschen Tennis-Bundesliga noch, in dem Falle sagtest du, von sich behaupten, die Nummer 9 der internationalen Weltrangliste bei sich im Team zu haben. Ja, also klar, ich glaube, jedes Turnier, gerade die kleineren, ist natürlich oder sind natürlich nie davor gefeit, dass Spieler zusagen, weil es eben diese längeren Deadlines gibt und dann, weiß ich nicht, erfolgreich sind, sich verletzen oder doch irgendwie beschließen, will ich jetzt doch nicht und dann halt verletzungsbedingt zurückziehen. Ich glaube, das ist für jemanden, der die Tennistour verfolgt, nichts Neues. Das hat man öfter gehört. Ich meine, in Hamburg hat ja Schwalinska zugesagt gehabt, was ja durchaus interessant gewesen wäre, aufgrund ihres Runs bei den French Open, musste jetzt auch verletzungsbedingt absagen. Ich meine, das ist so ein Unglück, das du immer hast. Aber ich glaube, man kann es an dem Statement von Antonitsch ja durchaus auch ein bisschen durch die Zeilen lesen oder zumindest interpretiere ich das ein, dass da natürlich auch so eine gewisse Frustration herrscht darüber, weil das natürlich immer so ein Gamble ist. Du brauchst natürlich irgendwie die Namen und du musst damit auch Werbung machen und du musst dann im guten Glauben irgendwie dran gehen. Und dann sagt dir halt so jemand ab. Und ja, für Krefeld ist es am Ende dasselbe, ne? Klar, auf einem anderen Level nochmal als ein ATP-Turnier. Aber trotzdem, es ist natürlich am Ende genauso bitter. Und es hätte für die natürlich die Story sein können, dass die zu einem ihrer Heimspiele mit der Nummer 9 der Weltrangliste antreten. Ja, mal gucken, wie sie damit jetzt umgehen oder nicht, oder wie sich das intern klärt oder nicht. Ich finde es überhaupt spannend, dass Kobolli überhaupt sich da noch weiter hat aufstellen lassen, weil ich sag mal so, der ist zu Beginn des Jahres die 22 gewesen und hat sich dann stetig nach oben gearbeitet. Da haben schon andere Spieler und Spielerinnen, dann gilt ja für Damen-Bundesliga genauso, wahrscheinlich auch schon hätten schon früher mal gesagt, ja gut, ich bin jetzt hier die Top 10 der Welt, dann gehe ich nicht mehr nach Deutschland in die zweite Bundesliga. Aber so leid es mir für alle Beteiligten tut, es ist schon irgendwie ein herrliches Provinzthema gerade. Irgendwie. Also ich musste schon so ein bisschen schmunzeln, weil es auch so hin und her ging. Ne? Erst sagte er ab, dann gab es irgendwie Ärger, dann hat er wieder zugesagt, jetzt hat er doch wieder abgesagt. Das ist schon etwas schräg.
Also wir müssen sogar dazu sagen, eine offizielle Absage für Krefeld gibt es bisher nicht. Ne? Also das
Das
leiten wir ja
stimmt,
wirklich
das
nur dadurch ab,
stimmt. Da hast du
dass er jetzt für
recht.
Kitzbühel abgesagt hat. Und es wäre halt wirklich jetzt also sehr, sehr unüblich, wenn er am Sonntag jetzt Bundesliga spielen würde und dann aber auf Kitzbühel verzichtet. Aber ja, gehen wir mal jetzt davon aus, genau, dann ist dieses Hin und Her irgendwie perfekt. Provinzthema ist ein guter Punkt, weil ich hatte mich heute noch mit einem Kollegen von Tennisnet drüber unterhalten, wo wir uns gefragt haben, na, ob die in Kitzbühel eigentlich irgendwie von der Geschichte was mitbekommen haben, was da in Krefeld ablief. Weiß man nicht. Ja, und ich fand halt besonders natürlich einfach echt daran, dass der Verein öffentlich sich dazu so äußert, dass man ja schon so ein bisschen rauslesen könnte, als würde da so ein Misstrauen dem Spieler gegenüber herrschen. So nach dem Motto, naja, du hast ja jetzt vielleicht doch einfach keine Lust zu kommen und willst uns das nicht sagen. Und das ist ja schon etwas, du sagtest es gerade, es ist eigentlich erstaunlich, dass er dann überhaupt noch sich verpflichten lässt und sagt, okay, ich komme jetzt trotzdem. Gut, nun weiß man auch nicht, wann der Vertrag genau gemacht wurde, aber für nächstes Jahr kann man ja eigentlich fast damit rechnen, dass er sich dann eher sagen wird, also ob jetzt Krefeld oder anderswo, aber deutsche Bundesliga, das habe ich jetzt auch finanziell nicht mehr nötig, das lasse ich dann natürlich auch lieber sein. Also vergetzt man da vielleicht sogar auch den einen oder anderen Spieler mit. Das war so ein bisschen eine Sache, die ich mir gestellt habe, beziehungsweise, ja, ist das so gut? Andererseits steht es den Vereinen natürlich auch zu, irgendwie offen die Meinung zu äußern und ja, sich nicht darauf zu beschränken, dass man den Mund hält, nur weil man den Spielern irgendwie gefallen möchte.
Du, ich finde das auch total in Ordnung und richtig. Also, ich weiß ja auch ehrlich gesagt nicht, was die im Hintergrund vereinbart haben, ne? Weil die deutsche Bundesliga ist ja sowohl was die erste als auch die zweite Bundesliga angeht für Top-Spieler durchaus interessant. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für die Top 10, aber aus den Top 100, 150 schwirrt da der eine oder andere rum, weil die natürlich auch gar nicht so schlecht zahlen. Ne? Musst du mal auch so betrachten. Das würde ja keiner machen, wenn da nicht auch was für die bei rausspringt. Denn sind wir mal ehrlich, klar, viele Tennisspieler haben Bock und nehmen sowas gerne mit, aber die machen das natürlich auch fürs Geld. Völlig in Ordnung. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was die so einem Flavio Cobolli gezahlt haben oder nicht. Ist ja auch egal. Es ist für die einfach ein Invest, das die auch brauchen und daraus was für sich ziehen wollen. Ne? Auch die werden ja wahrscheinlich versuchen wollen, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Und da ist dann natürlich auch durchaus einfach so ein Pfund an Spieler auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ich will das auch überhaupt nicht anders verstanden wissen. Aber es ist halt irgendwie so, ja, ich komme wieder auf dieses Gallia-Thema zurück, so ein bisschen auch mit den kleinen Turnieren, ne? Du musst dich dann irgendwie so dieser Mühlen, die für was Größeres malen, erwehren. Und das finde ich eigentlich auch irgendwie dann wieder ganz putzig, ne? Das ist vor allen Dingen auch in zumindest der deutschen Tennisszene dann irgendwie auch so die Runde gemacht hat, ne? Also es ist ja dann doch relativ schnell hier und da, also ich habe das ziemlich schnell von verschiedenen Seiten dann auch mitbekommen, dass das Thema halt aktuell ist und eben mitbekommen wird. Und das finde ich halt auch irgendwie so das Herrliche daran, ne? Das hat so was, es hat halt so im positiven Sinne einen leicht provinziellen Charme.
Ich hatte mir auch die Frage gestellt, also jetzt wirklich komplett neutral gefragt, weil ich da selber keine Antwort so wirklich drauf habe. Ist das jetzt Werbung für die Bundesliga, so eine Geschichte? Weil du gerade sagtest, das macht halt schnell die Runde. Normalerweise, also ich möchte jetzt irgendwie keinem unserer Hörer irgendwas unterstellen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass jetzt die meisten nicht unbedingt montags die Bundesliga-Ergebnisse vom Wochenende kennen. Sorgt das jetzt für mehr Aufmerksamkeit und hat vielleicht doch einen positiven Effekt, weil der eine oder andere denkt, hey, auch wenn der jetzt vielleicht in Krefeld gerade nicht auftaucht, aber ich habe hier irgendwie einen Tennis-Bundesligisten bei mir vor der Tür, da gehe ich jetzt vielleicht doch mal hin, weil da scheinen ja ganz gute Spieler mitzuspielen, gerade wenn der Cobolli auch noch zweite Liga spielt. Oder ist das jetzt eher so, dass es den Effekt haben könnte, ah, guck mal, die verpflichten irgendwie große Spieler, aber die kommen dann ja am Ende gar nicht.
Ja, weiß ich nicht. Also ich kann es jetzt nur von Köln sagen und Umgebung, aber ich glaube, hier ist das schon bekannt, dass du in der Bundesliga ganz gute Spieler siehst. Und ich glaube, dass es auch vielen Tennisbegeisterten in Deutschland bekannt ist, dass du in der Bundesliga wirklich gutes Tennis sehen kannst, auch außerhalb der Leute, die jetzt vielleicht noch auf der ATP-Tour oder WTA-Tour rumschwirren. Dann haben wir natürlich auch, glaube ich, einen Vorteil. Ich weiß natürlich, so wird es in anderen Ländern, ist es ja auch so, aber ich glaube, dass dann natürlich bei uns auch durchaus noch hinzukommt, dass viele Turniere, die hier stattfinden, oder zumindest einige, auch an einen Club gebunden sind. Weißt du, in München spielst du auf Clubgelände, in Hamburg logischerweise auch. Und dass da dann natürlich noch so eine Tradition herrscht. Ich kann es jetzt natürlich für mich selber nur aus Hamburg sagen, Roten Baum, dass die natürlich irgendwie auch so diese Verbindung schaffen, ne? Die haben da einmal dieses internationale Turnier bei sich auf dem Gelände. Dann sind sie auch nicht, der Club an der Alster in dem Fall, sind sie auch nicht ganz schlecht, was Bundesliga angeht, unterwegs. Insofern hat das dann automatisch schon so eine Schnittmenge. Also ich glaube, deutschlandweit für die Leute, die sich für Tennis interessieren, ist die Bundesliga nicht unbedingt die unbekannteste Adresse. Es wäre natürlich viel spannender, wenn sowas über die Grenzen Deutschlands hinaus Werbung machen würde. Das wäre ja sehr witzig. In dem Fall ist das natürlich nicht gut für Krefeld, aber mit so einer Story kannst du die Tour natürlich irgendwie doch auf die Landkarte von anderen Leuten bringen, zumindest theoretisch. Bekommt jetzt wahrscheinlich keiner mit, aber genau das sind natürlich so Stories, die Aufmerksamkeit schaffen können, auch wenn sie in dem Falle natürlich für Krefeld blöd sind. Aber ganz grundsätzlich kann ja auch mal jemand sagen, aha, ein Flavio Cobolli spielt da in der Bundesliga und aha, der Club wehrt sich. Finde ich ja eigentlich schon irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das jetzt von irgendwo anders lesen würde, ich würde es mir zumindest mal durchlesen, oder nicht?
Ja, und Ich würde auch sagen, dass man dadurch halt auch ableiten kann, dass die Vereine hier ein gewisses Selbstbewusstsein halt auch einfach mitbringen. Also man muss ja dazu sagen, ich weiß nicht, wie weit sich jetzt alle mit diesem Ligensystem beschäftigt haben. Also es ist ja jetzt anders als im Fußball oder im Handball, dass du deinen Club hast, für den du die Saison überspielst und du spielst halt nirgendwo anders, sondern im Grunde kann ein Tennisprofi in jedem Land sich in einer Liga verpflichten lassen und darüber spielen. Da hat zum Beispiel damals bei uns ja auch Peter Turepko von erzählt, der irgendwie dann einen Sommer in vier, fünf Ligen gleichzeitig gespielt hat und dafür aber die Tour dann so ein bisschen hinten angestellt hat, einfach weil es sicheres Geld ist. Und klar, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ich nehme hier gerade halt auch so Clubs, und da spreche ich jetzt gar nicht nur irgendwie von der Bundesliga, sehr, sehr selbstbewusst war, gerade natürlich so traditionelle Vereine. Es gibt ja auch so einen Zusammenschluss der größten Clubs, wo ja zum Beispiel auch der Rochus Club aus Düsseldorf dazugehört, FTC Palmgarten zum Beispiel, ich glaube auch der ATTC Rot-Weiß aus Berlin. Und ja, die haben natürlich auch ein gewisses Selbstverständnis, diese Vereine. Und auch Krefeld ist ein Tennisclub hier in Deutschland, der eine lange Tradition hat, der, glaube ich, auch unter Tennisfans einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Und von daher, finde ich, können die sich das halt auch erlauben, zu sagen, so, hey, also, ne, du machst hier jetzt nicht alleine die Regeln, damit wären wir wieder bei diesem Statement von Antonitsch, sondern wir haben da halt auch ein gewisses Maß mitzureden, weil du am Ende auch von uns profitierst. Und da geht es vielleicht auch gar nicht nur um finanzielle Aspekte, sondern man muss die Bundesliga ja auch als eine etwas andere Plattform sehen als die Tour. Da kannst du dich nochmal ein bisschen an den Fans präsentieren. Du kannst vielleicht auch einfach nochmal den einen oder anderen, in dem Fall deutschen Fan, für dich gewinnen, der vielleicht auch deinen Namen kennt, aber jetzt gar nicht so ein wirkliches Bild irgendwie von dir als Person hat. Und von daher ist das aus meiner Sicht auch dahingehend für die Spieler eine wichtige Plattform. Also das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und von daher finde ich zum Beispiel auch gut, dass ein Krefelder Club sagt, hier, also wir haben auch unsere gewissen Erwartungen und wir haben auch eine Meinung zu dem Thema und das äußern wir auch, auch wenn dir das vielleicht nicht so passt.
Absolut, absolut. Und ich finde, sie haben ja durchaus das Recht dazu, ne? So wie ich eben sagte, die lassen sich das ja nicht lumpen, da nicht lumpen. Und ich kann mich da nur wiederholen, ab einer bestimmten Weltrangliste ist das Geld sicherlich gern gesehen, ne? Also es ist halt nun mal so, dass auf der Tennistour Geld verdienen, du einfach in gewissen Sphären regelmäßig spielen musst. Und da ist natürlich, ist es nicht falsch, dass der Impact, dass du sagen kannst, hey, ich bin dann da in so einem Club und bin da ein Wochenende für mit relativ wenig Aufwand und krieg da sicher meine Summe X für die 2 Tage, wahrscheinlich auch noch Kost und Logis. Und das liegt dann vielleicht auch noch halbwegs auf dem Weg zu dem Ort, wo ich eh hin muss. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und das, was ich so sehe, schaffen viele von diesen etablierten Clubs, gerade auch denen, die ein gewisses Selbstbewusstsein haben, auch ein ganz gutes Mannschaftsgefühl. Ich weiß natürlich nicht, wie zu 100% das zutrifft, weil du kannst es ja immer nur auf Social Media sehen, aber gerade so bei den Clubs, die ich so sehe, habe ich schon das Gefühl, dass das durchaus auch ein Projekt ist, wo sie versuchen, dann die Leute auch emotional mit einzuspannen. Und insofern ist das auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Und ich finde auch mal ganz unbenommen davon, welche Fallhöhe du hast oder welche Situation das ist, hat jeder von uns, egal ob Einzelgruppe, Einzelpersonen, Gruppe, Team, was auch immer, das Recht, sich zu äußern und zu sagen, finde ich jetzt doof oder nicht. Scheißegal, wer da gegenüber steht. Also insofern, you go, Krefeld, sagt, was ihr sagen wollt.
You go Krefeld wird der Folgentitel. Das war ein gutes Schlusswort von mich. Ja, schreibt uns gerne dazu, kontakt@tennisproleten.de, was eure Meinung zu diesem Vorfall ist, aber auch gerne mal eine Rückmeldung, eine Einschätzung, wie ihr so die Tennis-Bundesliga wahrnehmt, ob ihr sagt auch, ja, das ist etwas, das verfolge ich durchaus, oder ob es vielleicht auch von eurer Seite Leute gibt, die sagen, nee, also interessiert mich eigentlich gar nicht, weil vielleicht auch gerade der Fokus auf die Tour irgendwie so groß ist und das ganze Jahr überläuft, dass man da jetzt nicht irgendwie auch noch ein Auge drauf haben will. Kann ich sogar auch in gewisser Weise verstehen, wenn Leute das sagen. Ja, macht das gerne auch über Social Media. Dort findet ihr uns auf den gängigen Plattformen unter Tennisproleten. Und sonst, Henrike, können wir, glaube ich, für heute zumachen.
Ne? Go Krefeld, go! Und falls jemand aus Krefeld sich bei uns zu dieser Geschichte äußern möchte, also können uns ja auch schreiben, wie es so gelaufen ist. Es wird uns interessieren. Ansonsten, ja, würde ich
Hören wir
sagen,
uns in der nächsten Woche wieder.
auf jeden Fall. Bis
Bis
dahin.
dann, macht's gut.
Tschüss!
Und tschüss.